So, also jetzt zur Predigt. Ich bin ja mitten im zweiten Petrusbrief, den wir zusammen angeschaut haben. Und heute habe ich den Titel genommen, Alles hat Konsequenzen. Erleben wir ja gerade. Ihr könnt nicht in Gottesdienst kommen, weil wir Kindergottesdienst hier feiern. Hat Konsequenzen, weil wir nicht alle Leute reinbringen gleichzeitig. Total schade. Aber das ist zum Beispiel eine Konsequenz dieser Bestimmungen, in der wir gerade leben. Aber im ersten Moment, ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diesen Satz hörst. Alles hat Konsequenzen. Also ich gebe zu, bei mir denke ich mir, oh, was passiert jetzt? Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Ist irgendwie schon komisch, warum wir eher negativ denken da im ersten Moment, wenn wir so einen Satz mit Konsequenzen hören. Weil, ist das meine Prägung? War das immer so, wenn es um Konsequenzen ging? Ja, da wird was passieren und sowas in die Richtung. Also gut, manchmal verrät's der Ton, wenn dein Chef sagt, das wird Konsequenzen haben. Dann brauchst du wahrscheinlich nicht mit einer Gehaltserhöhung rechnen. Manchmal kann man es aus dem Zusammenhang schließen, aber ansonsten muss ich ehrlich erstmal sagen, es wird Konsequenzen haben, wenn du dich an alle Tempolimits hältst, aber keine schlechten. Du wirst sicher kein Schlaftrittel haben. Also Konsequenzen, das ist nicht nur was Negatives. Das will ich euch mal vorneweg sagen, weil ganz schnell denken wir ja bei Konsequenzen nur, oh, was passiert, was wird mir passieren oder irgendwie sowas. Wenn wir uns mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigen, dann geht es nämlich heute um Konsequenzen. Die Konsequenz von dem Kapitel heute, das wir anschauen, also Kapitel 2 ist, sorry, aber du musst 25 Minuten dein Hirn anschalten, weil es ist leider nicht ganz ohne. Ich habe mir echt, also ich hätte es leichter gerne gehabt, aber ich finde, lass dich überraschen und wir schauen mal, was du mir hinterher schreibst über diese Predigt. Vorneweg aber nochmal, das Wichtigste, wenn wir jetzt wo der Petrusbrief anschauen, der Anfang, ja, der Anfang vom zweiten Petrusbrief, nicht vergessen, die Grundlage ist, wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind beschenkt. Ich habe das damals absolut beschenkt genannt, die Predigt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Vor allem, wenn wir jetzt auch dieses Kapitel anschauen, wo so ein bisschen quer im Magen liegt oder wie man es auch immer nennt. Also ich finde schon ganz schön heftig. Also bitte nicht vergessen, wir sind beschenkt, weil Jesus uns so liebt. Das ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage schauen wir weiter. Und wenn du sagst, ich habe die Predigt aber nicht gehört, klick einfach bei YouTube. 1, 2, 3 Predigten vorher von mir, war Anfang August, da habe ich mit dieser Predigtreihe angefangen. So, und jetzt steigen wir ein ins Kapitel 2 und ich lese einfach mal den ersten Vers vor. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Am Ende wird nicht lange, ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen und es wird furchtbar sein. Also ihr merkt, ich hake gleich mal ein, ist schon deftigere Kost. Erstmal muss ich festhalten, hier klingt es ja relativ schlecht, Prophetie, falsche Propheten. Einen Vers vorher, Ende von Kapitel 1, hebt Paulus nochmal raus. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Also man kann einfach nur mal ganz kurz festhalten, Prophetie ist erstmal nichts Schlechtes. Die Frage ist, wo sie herkommt und warum sind die jetzt vielleicht falsch? Also es gibt leider eben auch Menschen, die bezeichnen sich als Propheten oder als Lehrer, also Leute, die von Gott was weitergeben wollen, aber Gott sagt ihnen gar nichts. Und das nennt die Bibel falsche Propheten. Die sagen halt, was sie wollen, was sie für richtig halten und was sie meinen, das gut wäre für sie. Und manche meinen sogar, es wäre gut, aus Gottes Sicht, aber es stimmt trotzdem nicht. Also ist ein bisschen tricky das Thema. Aber wichtig ist zu sagen, nicht Prophetie an sich ist schlecht, sondern das, was man draus macht. Wenn es von Gott kommt, ist es ein geniales Geschenk. Aber wenn es einfach so aus uns Menschen kommt, ist es aus Gottes Sicht falsch. Klar ist auch, habt ihr vielleicht gemerkt, wo ich den Vers vorgelesen habe, die Leute sind nicht dumm, die das sagen, ja? Also ihre Aussagen klingen verlockend und passend und sind auch schön. Ich hätte manches davon sogar ganz gerne, dass es passiert. Aber ich verweise auf meine letzte Predigt, auf den Ursprung kommt es an. Also wichtig ist nicht, was ich toll finde, sondern wichtig ist, dass es von Gott kommt. Und so ist es auch bei diesen falschen Lehren oder falschen Propheten. So schön so Sachen klingen mögen und so logisch sie scheinen mögen, wenn sie nicht wahr sind und nicht von Gott kommen, sind sie Quatsch. Sind sie falsch, wie es der Name schon sagt. Und dieses Falsch hat leider auch ganz schön krasse Auswirkungen. Also man könnte natürlich sagen, was haben sie denn jetzt Schlimmes gemacht? Haben halt ein bisschen gelogen. Ja, Gott ist da ziemlich derb und sagt, hey, wer nicht für mich ist, wer nicht mit mir unterwegs ist, der ist in Ewigkeit nicht bei mir. Und das ist das, was so als letztes festgehalten wird. Sie haben sich gegen Jesus gewandt. Wie genau und wie genau es für Lehren war, da schreibt Paulus nichts dazu. Also der schreibt es jetzt für Leute und damals war das schon ein Thema, nicht erst heute. Damals war das schon ein Thema, dass Leute behauptet haben, sie wüssten da mehr von Gott und sie haben eine bessere Erkenntnis. Und sie sind sowieso die tolleren Lehrer und der Petrus, der weiß es nicht so genau. Also sowas gab es damals schon, sowas gab es in der ganzen Zeit bis heute. Und sowas gibt es auch heute noch, wenn wir ehrlich sind. Aber klar ist, egal was es ist und egal was von Jesus ablenkt und von Gott, es ist gelogen und damit eine Unwahrheit und falsch. Und ob sie es gut meinen oder nicht, ist egal. Es ist gegen Gott. Und ich glaube, das, woran man es festmachen kann, ist dieses, welche Stellung hat auch Jesus? Versprechen Leute einem, hey, du wirst erlöst, wenn du nur genug spendest oder genug arbeitest oder genug, weiß ich was, machst. Muss ich sagen, so schön es manchmal wäre, dann wüsste ich, okay, ich muss jetzt 4.348 Euro spenden und dann habe ich für diesen Monat meine Erlösung garantiert. Wäre zwar ziemlich teuer, aber ziemlich sicher, könnte man sagen. Ist aber Quatsch. Jesus hat ganz klar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Punkt. Also das ist die Grundlage und wenn die nicht passt, dann kann man erzählen, was man will, dann ist es falsch. Falsche Lehre. Und auf der einen Seite ist das richtig cool. Es ist absolute Gnade, habe ich ja gerade erwähnt. Fängt der Petrusbrief auch mit an, der zweite Petrusbrief. Und wir können uns das nicht erarbeiten, sondern wir werden da einfach beschenkt. Aber es ist halt auch ein knallharter Fakt. Wenn ich es selber in die Hand nehmen will, klappt nicht. Geht nicht. Da sagt Gott, nee, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du bist nicht perfekt genug, um in meiner Gegenwart sein zu können. Aber ich würde dich gerne perfekt genug machen. Durch Jesus. Das ist das Geschenk. Aber der Fakt ist, ich krieg's nicht alleine hin. Und wenn dann einer kommt und verspricht, du musst aber nur, ja, dann ist er wohl ziemlich sicher ein falscher Lehrer. Und die Konsequenz, die Paulus hier auch erwähnt hat in diesem Vers, ist, du wirst in Ewigkeit nicht bei Gott sein und alle, die es dir glauben, auch nicht. Also geistliches Verderben, könnte ich jetzt geschwollen sagen, ist aber ein blödes Wort. Ich würde einfach sagen, in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Weltlich, das ist das Krasse dabei. Weil wenn man jetzt hier, wie hat es Paulus formuliert, es wird sie ins Unheil führen und ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen. Es wird furchtbar sein. Damit meint er die geistliche Dimension. Leider. Weil weltlich gesehen geht es den Leuten vielleicht sogar richtig, richtig gut. Also mal unter uns. So als Sektenführer, ja, da kann man sich's ganz gut gehen lassen. Wenn man es den Leuten nur gut genug verkauft, ja. Die bezahlen einem ein nettes Leben und glauben einem noch alles. Also wenn man es theologisch schlecht ist, kann man vielleicht gut, naja, lassen wir das lieber. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber da merkt ihr, wie schnell aus was Gutem was Schlechtes werden kann, weil die Motive falsch sind und die Grundlage nicht passt. Ja, also es kann extra fromm und richtig toll klingen, aber wenn der Ursprung nicht passt, dann ist es eine Lüge und eine falsche Lehre und nichts Tolles. Und schon Jesus hat das festgehalten, nein, nicht zweiter Petrusbrief, Matthäus 24 ist das. Jetzt muss man Matthäus ganz schnell finden. Matthäus 24, Vers 24. Da sagt er so knallhart: Denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftauchen und große Zeichen und Wunder vollbringen, um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. Also das, was Petrus da beschreibt und erwähnt, hat Jesus schon angekündigt und gesagt, passt auf, da werden Leute kommen, die klingen richtig gut, aber die lügen euch richtig fett an. Und die bringen euch nicht zu Gott hin, sondern die bringen euch von Gott weg. Und die werden sogar Wunder tun und Zeichen, wo ihr sagt, wow. Auf den Ursprung kommt es an. Ist es von Gott oder nicht? Und ich habe es ja schon gesagt, das war nicht nur ein Phänomen von damals, kurz nach Jesu Tod und Auferstehung, als Petrus noch lebte. Das war dazwischen so und das ist auch heute so. Ich hoffe, das habt ihr auch am Schirm. Ich bin mir sicher, es gibt auch heute solche Menschen, die vielleicht mit böser Absicht und vielleicht auch mit eigentlich guter Absicht trotzdem was Falsches lehren. Schauen wir mal weiter, was 2. Petrus noch sagt, weil Petrus bringt noch ein paar weitere Gedanken zu diesem Thema. Ich bin mal bei Vers 2. Viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Aber Gott hat sie längst verurteilt und ihr Untergang ist besiegelt. Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und völlige Finsternis. Also ich sag ja, diese Verse sind jetzt nicht die schönsten, aber sie stehen in der Bibel, wir wollen sie anschauen. Also Jesus ruft Menschen in die Nachfolge und diese Nachfolge hat Konsequenzen. Er verspricht uns, ich kümmere mich um dich, ich habe viel mit dir vor, ich habe einen guten Plan, ich weiß, was gut für dich ist. Das ist das Gute, Schöne. Ich bin immer an deiner Seite. Dann gibt es aber auch den herausfordernden Teil. Gott hat einen guten Plan, aber manchmal einen anderen, als ich ihn habe. Das ist dann schon herausfordernd. Oder Gott fordert, Dinge loszulassen. An einigen Stellen, manchmal Materielles, manchmal auch Menschen. Oder Dinge zu unterlassen, schlechte Gewohnheiten. Er erwartet auch uneingeschränktes Vertrauen. Das sind dann eher die herausfordernden Dinge. Und dazu ist nicht jeder bereit. Das zeigt hier 2. Petrus, wenn er so schön sagt, viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben. Also die wollen von dem nicht loslassen, wo sie sagen, ach, das gefällt mir, das ist doch bequem, das ist schön für mich. Wo Gott aber ziemlich klar sagt, nee, also ich glaube, das ist zwar vielleicht schön für dich, aber nicht gut für dich und andere Menschen. Also es ist gar nicht so einfach. Und das macht was mit den Menschen. Es macht was mit ihrer Beziehung zu Gott, aber nicht nur das. Es macht auch was mit unserem ganzen Umfeld, weil wir als Christen werden beobachtet. Andere Menschen schauen uns an und sagen, ah, okay, der ist Christ, der glaubt doch an Gott. Die haben doch dieses mit dem, du sollst nicht lügen. Ey, aber hast du, wie der letzte Woche mir so fett ins Gesicht gelogen hat? Die Christen, die sind doch die Allerschlimmsten. Vielleicht habt ihr sowas schon mal irgendwo gehört oder sogar selber gedacht? Also wie wir uns verhalten, wenn wir als Christen erkennbar sind, hat Auswirkungen auf andere, färbt ab, ist quasi ein Zeugnis und zwar ein gutes oder schlechtes Zeugnis. Also ihr merkt, es hat Konsequenzen. Wir werden beobachtet. Und Vers 3 schildert, dass wer es übertreibt, sich sogar ins Aus manövriert bei Gott. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei Gott, weil ja, wir leben aus Gnade. Wir müssen nicht perfekt sein, sonst hätte ich auf jeden Fall verratzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich auf jeden Fall. Wir leben aus Gnade und wir sind beschenkt und es muss nicht alles perfekt sein. Aber wenn dir alles futzpiep egal ist, was Gott sich von dir wünscht, dann wird es dich von Gott wegbringen und dann wird die Ewigkeit nicht bei Gott sein. So schildert uns Gott ja auch, aber Vers 3 vom 2. Petrusbrief wollte ich sagen. Petrus nutzt dann nochmal zwei Beispiele. Er erzählt was von Noah und von Sodom und Gomorra in den nächsten Versen, die lese ich jetzt mal nicht vor, um damit deutlich zu machen, dass Gott ziemlich genau unterscheiden kann zwischen den Menschen, die sich um ihn kümmern und die, denen Gott wichtig ist, und den Menschen, denen Gott egal ist. Also bei Noah, das war ja das mit der Sintflut und der Vernichtung von allen Leuten, hat er aber Noah und seine Familie gerettet. Und genauso bei Sodom und Gomorra. In dieser Stadt muss es drunter und drüber gegangen sein, sagt man ja heute noch als Sprichwort. Ist wie in Sodom und Gomorra. Aber Lot und seine Familie hat er rausgeholt, bevor er diese Stadt vernichtet hat, weil er wusste, denen bin ich wichtig und die machen nicht mit bei der ganzen Schweinerei. Also Gott sieht den Einzelnen selbst mitten im Chaos. Aber er sieht eben auch den Einzelnen. Vers 9 fasst das dann so zusammen. Ihr seht also, der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen. Ihr merkt, der Petrus mutet uns da ganz schön viel vor. Ich mag die Worte gar nicht. Bestrafung und Ähnliches. Aber ich glaube, er will uns vor allem wachrütteln und sagen, hey, passt auf, mit wem ihr euch einlasst und auf was ihr euch einlasst. Egal wie verlockend und wie toll und wie schön es klingen mag. Passt auf. Und er malt dann eben Konsequenzen auf. Vers 10 auch nochmal. Vor allem aber werden die bestraft, die ihren selbstsüchtigen Leidenschaften nachgeben und jegliche Herrschaft verachten. Solche Menschen sind überheblich und eingebildet. Ja, sie schrecken nicht davor zurück, himmlische Mächte zu verspotten. Die Engel dagegen, obwohl sie den falschen Lehrern an Macht und Stärke doch weit überlegen sind, äußern sich nie abwertend über diese Mächte. Boah, so ist es. Es zeigt auf der einen Seite, also Vers 10, wie sich Menschen Gott gegenüber verhalten. Aber es zeigt auch, wie wir uns verhalten sollen, obwohl vielleicht andere uns verspotten und es gar nicht passt. Auf der einen Seite eine Warnung, passt auf, dass ihr selber bei Gott und bei Jesus bleibt und nicht ihn und irgendwas verspottet und seine Anweisungen ernst nehmt, ihn in den Mittelpunkt stellt. Und zum anderen die Anweisung, das finde ich steckt in Vers 11, da wo er von diesen Engeln redet, die Engel dagegen, die agieren anders. Geht fair miteinander um. Und fair meint sicher nicht, dass wir alles toll finden sollen. Oder sie noch dabei unterstützen im schlimmsten Fall. Nein, fair meint kein abwertendes Urteil haben. So steht es hier. Wie rede ich also über Menschen, mit denen ich sachlich nicht einer Meinung bin? Die aus meiner Sicht sogar vielleicht absolut völlig Banane daneben liegen. Ja, wie rede ich mit diesen Menschen? Und ganz schnell sind wir da am hintenrum reden, am lästern oder dabei Menschen als völlig blöd und bescheuert hinzustellen. Wie kann man das nur denken? Also so, kennt ihr vielleicht, ja? Aber genau das, sagt Petrus, machen die Engel nicht. Und ich ziehe da, nein, ich bin kein Engel, aber ich beziehe uns da mal ein. Gott will, dass wir anders ticken. Da steckt so viel Weisheit drin in diesem Satz für den Umgang miteinander. Wenn wir nicht über den anderen herziehen, dann verändert es die Situation. Dann stoßen wir ihn nicht vor den Kopf, dann bringen wir ihn vielleicht ins Nachdenken. Und das meint jeden. Klar dürfen wir Gott unser Leid klagen. Aber wir müssen Menschen ja auch nicht im Gebet für blöd erklären. Wir können Gott sagen, wie weh es uns tut, dass sie so viel Quatsch erzählen, der uns vielleicht sogar schadet. Aber wir müssen sie nicht als Menschen aburteilen. Wir dürfen die Sache beurteilen. Und schaut euch mal in der aktuellen Lage um mit dem ganzen Corona-Thema. Ich glaube, wir als Menschen machen gerade viel falsch in unserer Kommunikation, weil wir nicht nur eine Sache schlecht finden, sondern auch den Menschen, der die Sache vertritt. Weil wir ihn verurteilen und aburteilen und für blöd erklären und für zu dumm. Und das geht so rum und andersrum. Aber das hilft keinem was. Ja, wir liegen sachlich oft weit auseinander. Der eine sagt, es ist gut so, dass es strikt ist, und der andere sagt, es ist aber überhaupt nicht nachvollziehbar mit meinen Zahlen und mit dem, was ich gelesen habe. Und sachlich liegen wir weit auseinander. Aber deswegen müssen wir weder den einen noch für den anderen als dumm oder hörig oder kurzsichtig oder irgendwas bezeichnen. Da können wir doch vernünftig miteinander reden, hoffe ich. Das zeigt mir zumindest dieser Vers, obwohl er ein ganz anderes Thema hat. Die Engel würden es nie tun. Tun's wir? Ich hoffe, wir überlegen gut, wie wir miteinander reden. War jetzt gar nicht ein Thema von unserem Text, aber sorry, war ein kleiner Ausflug, der mir einfach auf dem Herzen lag. Petrus fährt mit Konsequenzen fort in Vers 12 und 13. Diese Lehrer sind wie unvernünftige Tiere, Geschöpfe, die nur geboren werden, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über die Mächte lustig, von denen sie so wenig wissen, und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. Das ist die verdiente Strafe für all die Ungerechtigkeit, die sie angerichtet haben. Sie lieben es, sich am helllichten Tag gottlosen Vergnügungen hinzugeben. Sie sind ein Schand- und Schmutzfleck unter euch. Sie genießen es, euch zu betrügen, während sie mit euch feiern. Der Vergleich, ich finde ihn schon ganz schön derb. Also, wer wird schon gerne als wildes Tier oder unvernünftiges Tier oder irgendwie sowas bezeichnet? Aber ich glaube, Petrus will damit vor allem deutlich machen, die kapieren oft gar nicht, was sie gerade für einen Schaden anrichten. Also, bei Tieren gehe ich auch immer von aus, dass wenn ein Marder im Hühnerstall wütet, dass er eigentlich nicht weiß, was er für den Schaden anrichtet, sondern dass er halt von seinen Trieben und von seiner Fresssucht geleitet ist und ein paar Hühner mehr umbringt, als er abends essen kann. Ist trotzdem eine Riesenschweinerei. Und so ähnlich nutzt Paulus dieses Bild. Es ist kein schönes Bild, aber ja, es bringt schon ins Nachdenken, wo er sagt, nee, und selbst wenn die nicht ganz checken, was sie gerade anrichten, sie müssen trotzdem mit den Konsequenzen leben. In Deutschland gibt es ja dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht oder irgendwie so ähnlich in diesem älteren Deutsch. Rechtlich weiß ich nicht, wie genau der Satz stimmt oder nicht. Aber insgesamt finde ich ihn trotzdem oft passend. Ich kann mich an vielen Stellen nicht rausreden und sagen, oh, das wusste ich nicht, dieses Gesetz kannte ich nicht, darum habe ich ihn erschossen. Das war jetzt ein Extrem. Nein, wir können uns nicht immer rausreden, sondern es gibt Regeln, die allgemein gültig sind, obwohl ich nicht jede weiß. Und so ähnlich ist es bei Gott. Wenn ich ihn einen guten Mann sein lasse und er mir egal ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich ihm auch egal bin. Und dann brauche ich mich auch nicht rausreden und sagen, das hätten sie mir aber deutlicher sagen müssen und klarer. Und Jesus hat da mal ein Beispiel benutzt, wo er von einem Mann erzählt, der in den Himmel, nein, eben nicht in den Himmel kommt, und sich dann beschwert, so aus der Entfernung raus und sagt, hättest du mir doch jemanden geschickt? Und dann sagt Jesus nur, ja, ich habe dir Leute geschickt, aber du wolltest es nicht hören. Das sind für mich echt harte Worte, wenn ich das in der Bibel lese. Aber so hat es Jesus gesagt und so hat uns Petrus dran erinnert. Ja, wir können uns am Ende nicht rausreden. Wir können uns nicht rausreden. Aber es gibt so Themen, die uns trotzdem immer wieder von Gott wegbringen wollen. Und zwei Stück greift er hier jetzt nochmal auf. Sex und Geld. Also Vers 14 ist das dann. Sie begehen Ehebruch mit den Augen und nie wird ihre Lust gestillt. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zur Sünde zu verleiten. Habgier ist ihre zweite Natur. Sie sind verloren und verflucht. Ja, auch wieder nicht ohne. Ich lese, glaube ich, gleich nochmal weiter. Vers 17 und folgende. Solche Menschen sind so nutzlos wie Brunnen ohne Wasser. Oder wie Wolken, die vom Wind getrieben werden. Sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Mit leeren Worten schwingen sie große Reden. Und durch ihr ausschweifendes Leben verführen sie die Menschen wieder zur Sünde, die an einem solchen Leben gerade erst entkommen waren. Sie versprechen Freiheit, sind aber selbst Sklaven der Sünde. Denn wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Jesus sagt in den Evangelien, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir gibt es immer Wasser und du musst nicht nochmal trinken. Also ich fülle dein Leben aus. Und Paulus benutzt hier genau, Petrus benutzt hier genau das Gegenteil und sagt, diese falschen Lehrer sind wie ein Brunnen, wo kein Wasser fließt. Wie eine Quelle sogar. Es gibt eigentlich keine Quelle ohne Wasser. Das geht nicht. Ja, oder wie Wolken, die der Wind vertreibt. Also wir haben ja jetzt auch wieder eines der dürrsten Jahre. Man glaubt es ja gerade schon kaum mehr, weil es hat ein paar Mal geregnet, aber der Sommer war trotzdem ziemlich trocken. Wolken nützen da überhaupt nichts. Nur Wolken, die regnen, nützen was gegen Trockenheit. Und genau dieses Beispiel greift Petrus hier auf und sagt, falsche Versprechungen helfen nichts. Also eine Wolke ist eine coole Versprechung, wenn ich auf Regen warte. Aber sie hilft erstmal nichts, egal wie schön sie aussieht, wie groß sie ist und wie dick sie ist. Nur wenn was rauskommt, Wasser, dann hilft sie was. Und so ist es auch bei Menschen. Ich glaube, wir haben in unserer Welt gerade viele Menschen, und ich meine es jetzt keinen persönlich und böse, weil ich in viele nicht reinschauen kann, aber die sind außen hui und innen pfui. Mal bös gesagt. Also die versuchen nach außen hin etwas darzustellen, zu sein und geben sich, als ob sie alles wissen und alles kennen und die Besten sind. Aber selber wissen sie ganz genau, es klappt nicht. Eine Frage, um dich ins Nachdenken zu bringen. Warum nehmen so viele Stars Drogen? Warum haben so viele Probleme mit Alkohol in ihren Beziehungen und Ähnliches? Weil nach außen hin sieht das immer alles so toll aus, was bei denen ist. Die haben es geschafft, die haben Geld, die haben Freunde, die haben... Und wenn man dann sieht, wie kaputt ihr Leben oft ist. Es gibt auch Ausnahmen, ich weiß es. Aber wie kaputt oft ihr Leben ist. Oder wie sie dann selber berichten, wie diese Zeit, wo alle dachten, sie wären die Besten, für sie die schlimmste war. Dann frage ich mich schon, ist es genau das, ist das so ein falsches Versprechen, was uns vorgegaukelt wird, wo wir das Gefühl haben, Mensch, man müsste nur der sein. Dann wäre alles perfekt. Aber es ist wie so ein Brunnen ohne eine Quelle, ohne Wasser oder sowas in die Richtung. Sie versprechen Freiheit, aber sind dann doch die Sklaven von ihren Likes, von ihren Fans, von ihrem Erfolg. Und wenn es nicht klappt, merken sie, das gibt mir eigentlich gar nicht das, was ich brauche. Also außen hui, innen pfui. Also ich finde diese Verse aktueller, als ich es am Anfang für möglich gehalten habe. Und es geht ja auch nicht spurlos an uns Christen vorbei. Ja, ich lese mal noch die letzten Verse, dann haben wir dieses anstrengende Kapitel geschafft. Viele sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dem Verderben der Welt entkommen. Doch wenn sie von den Verlockungen dieser Welt wieder angezogen und überwältigt werden, sind sie schlimmer dran als zuvor. Es wäre besser gewesen, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt, als ihn zu erkennen und sich dann wieder von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abzuwenden. An ihnen erfüllt sich die Wahrheit der Sprichwörter. Ein Hund kehrt zu dem wieder zurück, was er erbrochen hat. Und ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Schlamm. Hat er aber wieder deutliche Worte gewählt, so zum Schluss. Drastisch und deutlich. Warum? Ich glaube, Petrus war es echt ein Herzensanliegen, uns wachzurütteln. Und mit allen Mitteln. Und drum ist er so knallhart und so zeigt die negativen Konsequenzen auf, wenn man Gott über Bord wirft. Und macht mit allen Mitteln deutlich und sagt, bleib bei der Wahrheit, auch wenn sie nicht leicht ist. Und verliert Jesus nicht aus dem Mittelpunkt. Wenn ihr was erzählt zu anderen Leuten, verliert nicht den Mittelpunkt. So schön es ist, andere Wahrheiten zu verkünden. Verliert nicht das Wichtige. Passt auf, habe ich gesagt, denn kein Mensch ist davor absolut sicher. Wir leben als Christen noch in dieser Welt, ja? Wir sind nicht entrückt, leider. Denn dann wäre manches einfacher und klarer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass Jesus die Quelle ist. Und an manchen Tagen wünschte ich mir doch, dass ich es noch klarer erkennen könnte. Und dann geht es mir mit den Verlockungen auch immer wieder so, dass ich mir denke, das wäre doch gar nicht so schlecht und ganz schön. Es wäre doch leichter mit viel Geld. Wir stecken mitten im Leben und alles hat Konsequenzen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Das, was ich glaube, was ich tue, was ich sage, wie ich Menschen behandle, es hat Konsequenzen. Also hinter uns liegt da ein Kapitel, das mich schon ins Nachdenken bringt. Nicht immer so, wie ich es gerne hätte, weil es ziemlich herausfordernd und anstrengend ist und auch schwer zu verdauen. Es sind harte Worte, die ich am liebsten manches auch streichen würde, aber ich glaube, sie sind wichtig. Und Petrus meint es nicht böse, sondern er ist eben mit Herzblut dabei, mit den besten Absichten, weil er warnen will. Er will nicht verurteilen, aber er will warnen. Und meine Frage an dich heute ist, nimmst du diese Warnung auch für dich ernst? Hältst du die Augen offen, um so falsche Leute, die falsche Versprechungen machen, in deinem Leben zu entdecken? Und die gibt's außerhalb der christlichen Gemeinde und leider manchmal auch innerhalb der Gemeinde. Da müssen wir alle die Augen offen halten. Ich denke, die Konsequenzen sind uns bewusst geworden, aber wie ich am Anfang festgehalten habe, Konsequenzen gibt es nicht nur negative, sondern auch gute. Denn so quer uns dieser Text vielleicht jetzt eben im Magen liegt, ich kann doch auch erkennen, mein Verhalten, meine Worte und mein an Jesus bleiben, ey, damit kann ich positiv prägen. Damit kann ich das Leben von anderen Menschen verändern und damit habe ich auch eine Sicherheit. Diese Konsequenz hat es nämlich sicher. Wenn ich an Jesus festhalte, dann bin ich in Ewigkeit bei Gott. Das ist der Umkehrschluss von dem Kapitel. Er hat uns ja immer wieder wachgerüttelt und gesagt, was passiert, wenn wir nicht bei Gott sind. Aber der Umkehrschluss ist ja, wenn ich an Gott bleibe und mehr muss ich nicht machen, einfach an Gott und Jesus festhalten, dann bin ich schon jetzt in Gottes Nähe und in Ewigkeit werde ich checken, was für eine Dimension das hat und was für eine Herrlichkeit ist. Und davon kann mich nichts abhalten und dich auch nicht. In dem Sinne, Gottes Segen mit diesem schwer verdaulichen Kapitel. Eine gute Zeit. Amen. Und am Ende bete ich jetzt noch mit uns, weil es gibt ja sonst nichts weiter. Und ich finde es gut, wenn wir jetzt diese Zeit mit dem Gebet aufhören. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir wissen dürfen, dass du stärker bist als alles andere. Und wenn wir in deiner Nähe bleiben, dann sind wir in deiner Nähe. Dann kann uns davon nichts wegbringen. Du weißt aber auch, dass wir mitten in einer Welt leben, die uns vieles vorgaukelt, die uns oft anlügt und der du egal bist. Und ich danke dir einfach, dass du uns immer wieder hin zu dir ziehst. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen und die Herzen öffnest, wo Dinge falsch sind. Dass du uns aber dann auch deine Liebe für die Menschen gibst und wir sie trotzdem als Menschen ja, annehmen können, lieben können, wie du sie liebst, ohne gut zu finden, was sie sagen oder tun. Ich bitte dich da wirklich, dass du uns als Christenheit leitest. Und du kennst diese Gemeinde, du kennst diesen Ort und du weißt, ja, welche Rolle du spielst. Und ich bitte dich, dass du noch eine größere Rolle spielst in unserer Welt, in unserem Land, dass du sichtbar und deutlich wirst, auch durch uns. Und so bitte ich dich um Kraft und Geduld in unserer herausfordernden Zeit, um Weisheit und Führung für jeden einzelnen Tag und danke dir, dass du uns da begleitest und leitest. Ich will dich ganz bewusst für unsere Kranken und Armen bitten, dass du ihnen gibst, was sie zum Leben brauchen. Und ich will dich ganz bewusst um Versöhnung und Frieden für unsere Menschheit bitten. Du weißt, wo überall Krieg ist. Greif du ein und öffne den Menschen die Augen, wer Friedensstifter sind und wer Kriegstreiber sind. Wir brauchen da deine Weisheit und Erkenntnis und ich bitte dich, erbarme dich über diese Welt. Danke, dass du so viel Geduld mit uns allen hast. Amen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine gesegnete Zeit. Es segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.